Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Heute mit Matthias Friebe. Schönen guten Abend. Es war der 13. Mai im Jahr 1950. Im britischen Silverstone gewann der Italiener Giuseppe Farina im Alfa Romeo das erste Formel-1-Rennen der Geschichte. Heute in Shanghai hat Rennen Nummer 1000 stattgefunden. 1000-mal Königsklasse. Wir blicken heute auf die langen Jahre der Geschichte, sprechen über die Faszination, das Geld, die Vergangenheit und auch die Zukunft. Und ich freue mich auf meine beiden Gäste, auf Anno Hecker, Motorsportexperte von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und auch regelmäßig für den Deutschlandfunk von den Rennstrecken dieser Welt zugeschaltet. Und ich freue mich auf Sabine Kehm, Managerin des erfolgreichsten Fahrers aller Zeiten, des Rekordweltmeisters Michael Schumacher. Guten Abend.
Guten Abend.
Guten Abend.
Frau Kehm, Sie waren früher Journalistin, bevor Sie in die Formel 1 gegangen sind. Was hat Sie so an diesem Sport interessiert und fasziniert, dass Sie schließlich gewechselt sind?
Das kann man wahrscheinlich relativ schnell runterbrechen auf die Tatsache, dass mich die gebündelte Anzahl an hochkomplexen und hochintelligenten Persönlichkeiten daran so interessiert hat. Die Formel 1 ist ein sehr komplexer und sehr komplizierter Sport. Die Menschen, die ihn betreiben, nicht nur die Fahrer selbst, sondern auch die Menschen dahinter, sowohl an den Rennstrecken, aber auch dann noch weiter dahinten in den jeweiligen Teams, in den jeweiligen Headquarters, sind alles sehr, sehr intelligente, aber gleichzeitig kompetitive Menschen. Ich habe ein großes Herz für Sport und insofern fand ich diese Gemengelage sehr faszinierend.
Anno Hecker, was macht für Sie die Faszination Formel 1 aus?
Die Geschwindigkeit, die im Kopf stattfindet und die sich dann eigentlich äußert, wenn man die Autos über die Strecke fahren sieht. Also alles das, was sie im Kopf im Tempo nicht hinbekommen, werden sie auch nicht auf die Strecke übersetzen können. Umgekehrt gesagt, wer im Kopf zu langsam ist, kann kein Rennen gewinnen.
Lebt denn die Formel 1 auch heute noch im Jahr 2019, also 69 Jahre nach dem ersten Rennen, immer noch von ihrem Mythos? Es wird ja immer wieder beschworen, so ein Mythos Formel 1.
Wenn Sie mich fragen, hat sich das gewandelt in den ersten Jahrzehnten, ja man kann fast sagen bis Mitte der 70er Jahre hinein, lebte die Formel 1 sehr stark von dem Image, dass dort junge Männer ihr Leben sozusagen in die eigenen Hände nehmen und dann selbst entscheiden und bei einem Fehler tatsächlich nicht ein Punktverlust oder ein Spielverlust auf der Rechnung stand, sondern unter Umständen auch das Leben. Es gab viele Tragödien, das wissen wir alle immer wieder über die Jahre, bis in die 70er hinein, also bis zu dem Zeitpunkt, als Niki Lauda verunglückte auf dem Nürburgring im August 1976. Dann gab es erstmals so eine sicherheitsrelevanten Aufstand der Fahrer. Aber bis dahin war es tatsächlich so, dass es, ich zitiere da immer gerne Ernest Hemingway, der sagte, es gibt für ihn drei Sportarten. Das ist Bergsteigen, das ist Stierkampf und das ist Autorennfahren, im Speziellen die Formel 1. Alles andere sei Spielerei gewesen. Davon hat die Formel 1 lange gelebt, aber heute ist es nicht mehr so.
Ist das denn heute auch eine trügerische Sicherheit?
Ich würde sagen, natürlich, es gibt im Motorsport diesen einen Spruch, Motorsport is dangerous. Also es ist ganz klar so, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit im Motorsport, so wie es auch in vielen anderen Sportarten keine hundertprozentige Sicherheit gibt. Aber es ist natürlich ungleich sicherer geworden im Verhältnis zu früher. Also nicht nur technisch, sondern auch aufgrund der Veränderungen an den Rennstrecken ist das im Verhältnis zu früher schon ein extrem großer Schritt, der da gemacht wurde. Die Cockpits, die Monocoques, die Fahrerzellen praktisch, die Autos selber, auch jetzt mit dem Halo, der ja eingeführt wurde. Die Helme sind extrem viel sicherer. Aber eine hundertprozentige Sicherheit, und das hat man ja erst leider vor kurzem, 2014 gesehen, als Jules Bianchi leider so stark verunglückt ist, dass er dann in der Folge gestorben ist. Die kann es meiner Meinung nach nie geben.
Ich würde das auch so sehen. Das Irre ist eigentlich, dass man in den ersten Jahrzehnten eine Berechenbarkeit hatte, was die Tragödien betraf. Also fast in jedem Jahr, jetzt mal im Schnitt, ist ein Pilot ums Leben gekommen. Und wenn man sich die Autos von damals mal anschaut, also auch die Sicherheitstechnik, ich meine, anfangs sind sie mit Lederkappen gefahren, dann kam der Helm, irgendwann kam mal die Gurte, die Sicherheitszelle. Das hat sich immer weiterentwickelt. Trotzdem gab es in diesen ersten Jahrzehnten regelmäßig Tote. Und Heute ist es eigentlich so, dass diese Tragödien abgelöst worden sind von diesen Serientriumphen und die Fahrer tatsächlich das Gefühl haben, dass sie sehr, sehr sicher sind und auch sein können. Der Unfall, den Sabine Kemetz angesprochen hat, war insofern auch unglücklich und auch vielleicht auch ein bisschen untypisch, weil wir ja unter einem klassischen Unfall so einen Crash verstehen. Ein Auto fliegt bei 300 Stundenkilometern ab und knallt irgendwo in die Leitplanke rein. Dieser Unfall war im Regen unter Gelb, also es waren gelbe Flaggen geschwenkt.
Bianchi, das heißt langsamer fahren.
Genau, und ist dann abgekommen von der Strecke und ist gegen ein Bergungsfahrzeug geprallt, mit dem Kopf allerdings, was in den Runden zuvor rausgefahren war, um einen anderen Fahrer, der havariert war, eben um das Auto abzuholen. Da kann man eben auch sagen, ist jetzt nicht der klassische Unfall, aber das zeigt das, was Sabine Kehm sagt, dass man es einfach eben nie ausschließen kann. Und ich möchte zurückgehen auf das, was Sie gesagt haben, dieses Trügerische. Das steckt schon da drin, dass man einfach heute nicht mehr berechnen kann, wann passiert denn wo was, aber dass man eigentlich ganz genau weiß, wenn ein Auto mit 330, 340 außer Kontrolle gerät und irgendwo stumpf einschlägt, dann sind die Beschleunigungskräfte, die auf den Körper wirken, so groß, dass ein Mensch das eigentlich nicht überleben kann. Und manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, wir drücken ja auch mal die Augen zu, wenn wir sowas sehen, dass da auch noch viel Glück mitspielt. Bei aller wirklich, also man muss wirklich sagen, es ist eine enorme Entwicklung, die die Formel 1 seit dem schrecklichen Unfällen 1994 in Imola, dem schwarzen Wochenende der Formel 1 in Imola, letzter Apriltag, 1. Mai, erst Roland Ratzenberger im Qualifying am Samstagvormittag, einen Tag später dann sogar Ayrton Senna. Bei Ratzenberger dachte man, das ist ein Neuling, der hat einen Fehler gemacht, obwohl das Auto wahrscheinlich eine Schwäche hatte. Und dann aber am nächsten Tag der Gottfahrer, wenn man so will, Senna, tödlich verunglückt. Seitdem hat es dann zwar auch noch tödliche Unfälle gegeben, zwei Streckenposten sind erschlagen worden von Reifenteilen, aber eben tatsächlich in Anführungsstrichen eben nur noch einen tödlichen Unfall eines Fahrers, einer zu viel, zweifellos. Aber daraus ist schon auch ein Sicherheitsgefühl entstanden, das am Ende trügerisch sein muss.
Ich glaube, was zu diesem Trügerisch noch dazu kommt, ist, dass die Fahrer heutzutage, die in die Formel 1 einsteigen, im Verhältnis zu den von uns vorher angesprochenen 50er, 60er, 70er, 80er Jahre Fahrern so ungleich viel besser ausgebildet wurden in den Nachwuchsklassen. Die fahren schon alle auf so einem höheren Niveau, wenn die in die Formel 1 kommen, weil die eine ganz andere Basis hinter sich haben. Das hatten die früher nicht. Die sind damals wirklich, die haben sich da reingesetzt und haben dann irgendwie diese Rennen da irgendwie ausgetragen. Heute kommen die Jungs dahin und haben auch wirklich schon ganz viele Kilometer und jedes Jahr werden die Autos schneller, sie werden diffiziler zu fahren, sodass sie wirklich rangeführt werden. Aber die haben schon das Gefühl, dass sie diese Autos, und sie haben nicht nur das Gefühl, es ist auch Fakt, dass sie diese Autos so weit, wie es wirklich geht, beherrschen natürlich in diesen Geschwindigkeiten, mit diesen Kurvengeschwindigkeiten auch. Die sind so viel trainierter. Früher war es ja sogar so, dass wenn die mit diesen G-Kräften, die da zum Beispiel in den Kurven und beim Bremsen und Beschleunigen auf den Körper wirken, dann einfach müde waren gegen Ende des Rennens. Das hat man ganz oft gesehen, dass die Fahrer dann die Köpfe ablegen mussten oder einfach auch schlechtere Leistung brachten, weil sie nicht mehr so konstant sein konnten. Das gibt es heute fast kaum noch. Es gibt, also ich wüsste überhaupt nicht mehr, wen ich da nennen sollte. Und insofern ist das alles irgendwie so optimiert, dass die natürlich vom Gefühl her da reingehen und denken, sie haben alles im Griff, es ist alles unter Kontrolle. Das ist natürlich trotzdem ein kleiner gefährlicher Ausgangspunkt.
Optimierung ist vielleicht ein gutes Stichwort für etwas, was wir auch besprechen können. Nicht nur die Sicherheit und die Ausbildung der Fahrer hat sich optimiert, sondern der Sport auch insgesamt, was Technik und Autos angeht. Wir sind bei einem Hightech- und High-End-Sport eigentlich angekommen. Ich habe in der Geschichte der Formel 1 ein bisschen geblättert und gelesen, dass das erste Rennen auf dem Kurs von Monaco 1950, dass es dort eine Massenkollision gab, weil mehr Wasser auf die Strecke hereingeschwappt ist. Das ist ja heutzutage unvorstellbar, dass sowas passiert. Deswegen meine Frage, kann man überhaupt die Formel 1 vergleichen noch von früher mit diesem Hightech-Sport von heute?
Aus meiner Sicht sind das völlig andere Sportarten und deswegen verbietet sich im Übrigen auch, vielleicht kommen wir noch dazu, Vergleich der Fahrer. diese Autos, die sagen wir, in den 50er Jahren gefahren und auf diesen knallharten, dünnen Reifchen, die haben einfach nicht diese Kurvengeschwindigkeit. Die fuhren relativ schnell, ja, keine Frage, aber die haben nicht diese Kurvengeschwindigkeiten. Es gab nicht die physischen Belastungen. Es gab natürlich auch nicht die Frage des Umgangs mit dem Auto. Da musste der Fahrer das Gefühl haben, klar, auch ein bisschen für den Reifen. Und ab und zu mussten sie wahrscheinlich auch auf den Benzintank achten, wie viel ist denn noch drin und ein bisschen horchen, wie der Motor ist. Aber heute sind diese Fahrer so geschult und in den Details. Sie müssen wirklich Winzigkeiten beachten. Sie werden ja durchleuchtet durch die Telemetrie. Es geht tatsächlich darum, ob sie ein bisschen mehr Luft im Reifen haben oder nicht. Und schon entscheidet das sich, ob sie dann plötzlich Fünfter oder Zehnter sind. Es ist natürlich jetzt grob heruntergebrochen. Früher war es sehr stark eine Gefühlsgeschichte und heute ist der Intellekt unglaublich stark eingebunden. Wenn Sie keine Ahnung von der Technik haben, sondern konnten Sie früher wahrscheinlich ein Auto trotzdem mit einem guten Gefühl um die Kurve bringen. Heute werden Sie eine Runde schnell sein, aber Sie können kein Rennen mehr gewinnen.
Das also fahrende menschliche Maschinen?
Ja. Noch nicht. Noch nicht. Aber wir hatten seinerzeit mal, Savinik Gehm wird das noch besser wissen als ich, gab es mal den Vorwurf ein bisschen an Michael Schumacher, er fahre ja wie ein Computer. Ja, genau das war ja gefordert worden und dass man eben sensibel ist für die kleinsten Kleinigkeiten, dass man dem Auto nichts gönnt auf der Straße, keinen Ausrutscher, gar nicht. Nur das ist schnell, nicht das wilde Driften, so, das ist immer langsam.
Und hat heute, sich Michael Schumacher so verstanden, Frau Kehm, als quasi Perfektionist in jeder Kurve und auf jedem Meter?
Ja, so hat sich Michael schon verstanden. Als derjenige, der versucht hat, den Sport, den er ausübt, so perfekt wie möglich auszuüben. Und damals in der Tat, und da passt das ja wieder zu unserem Thema vorher, hat das ja noch einen Unterschied gemacht. Das hat damals für ihn alle Bereiche beinhaltet. Nämlich nicht nur das Fahren auf der Strecke, sondern auch die Kommunikation mit den Ingenieuren und mit dem, was er auf der Rennstrecke draußen erlebt hat, wie das Feedback war, das war für ihn extrem wichtig. Dann eben auch das Vervollkommnen seiner physischen Voraussetzungen. Er war ja extrem fit und damals gab es wirklich in der Tat auch noch Rennen, wo das eben den Unterschied machen konnte. Ich kann mich an Rennen erinnern. Damals gab es das Rennen in Malaysia, was extrem anstrengend war aufgrund natürlich der hohen Temperaturen, aber dann gleichzeitig auch der hohen Luftfeuchtigkeit. Und da gab es nicht wenige Fahrer, die sind nach diesem Rennen ausgestiegen aus den Autos und mehr oder weniger hinten in der Garage zusammengebrochen. Ich kann mich da an einige Szenen erinnern. Ihm ging das eben nicht so, weil er sich eben so perfekt darauf vorbereitet hat. Also ja, Michael hat sich versucht, so perfekt wie möglich auf alle Bereiche, die er für sich definiert hat, als bedeutsam für die Performance, die er dann liefern wollte. Aber, und das möchte ich schon auch betonen, es bedeutet ja nicht, dass man nicht auch Gefühle haben kann oder auch gleichzeitig sensibel sein muss, weil er war zwar sehr wohl ein Perfektionist, was die Daten und so weiter anbetraf, aber er ist ja eben, und das war ja auch einer seiner Vorteile, sehr stark bekannt gewesen dafür, dass er, damals nannte man das ja das Popometer, dass er eben extrem gutes Gefühl dafür hatte, wie das Auto sich verhält, wie die Reifen sich verhalten, wo, was, wie, vielleicht ein bisschen zu sehr und zu wenig und zu viel rutscht. Also ich glaube, es ist wie immer im Leben, es ist natürlich eine Kombination aus beidem. Aber das Perfektionsstreben darf man den Leuten nicht vorwerfen. Ich glaube, das hat jeder Wettbewerber auf dem Level in sich.
Damit sind wir auch schon eigentlich bei den Persönlichkeiten der Formel-1-Geschichte angelangt. Heute in unserem Deutschlandfunk-Sportgespräch zum 1000. Formel-1-Rennen mit Arno Hecker von der FAZ und Sabine Kehm, der Managerin von Michael Schumacher. Frau Kehm, er ist der Rekordweltmeister. Die Kurzform seines Namens Schumi ist in Deutschland immer noch eigentlich allen ein Begriff. Kann man ganz einfach sagen, eigentlich seit ihm interessiert sich auch Deutschland so richtig für die Formel 1?
Vielleicht muss man sagen, wieder. Es gab einfach eine Delle. Aber natürlich darf man wahrscheinlich schon sagen, dass mit Michaels Erfolgen, die er dann einfach gefeiert hat, er war halt nun mal der erste deutsche Formel 1 Weltmeister, auch wenn es vorher schon den 61 beinahe einen anderen gegeben hätte, nämlich Herrn Berge von Trips. Und da gab es bestimmt auch eine Euphorie in Deutschland. Aber mit dem Zusammenkommen des wirklich großen Titels, der großen Erfolge und natürlich auch der Fernsehberichterstattung hat er natürlich eine ganz riesige Welle losgetreten. Insofern glaube ich, dass die Formel 1 damals in die Wohnzimmer, also an die breite Masse gekommen ist, wohingegen sie vorher einfach was für Liebhaber, Spezialisten und vielleicht auch Romantiker war.
Arno Hecker, der erste WM-Titel von Michael Schumacher ist genau 25 Jahre her, 1994. Die ersten beiden Titel mit Benetton gewonnen, ist aber heute aus der Perspektive 2019 kaum noch präsent. Alle verbinden Michael Schumacher und die WM-Titel mit Ferrari. Stimmt diese Wahrnehmung?
Ja, gar keine Frage. Es ist auch ganz einfach zu beantworten, warum das so ist. Benetton war ein Strickwarenhersteller und Ferrari ist der Inbegriff des Sportwagenherstellers. Von Anfang an hatte Ferrari diese sportliche Eigenschaften und ist ja auch darauf getrimmt worden, lebt bis heute davon. Und das kam eben noch dazu, dass Schumacher ja die Teams gewechselt hat und es dann geschafft hat, zusammen mit den Leuten, die er dort getroffen hat oder manchen auch dahin gezogen hat, Ferrari aus der Krise rauszuführen. Das hat ja auch einige Zeit gedauert, dann letztendlich bis es zu einem zählbaren Erfolg kam. Wer das dann schafft und dann so eine Serie hinlegt, der ist, wie sagte sein Manager Willi Weber noch, der braucht dann keinen Pass mehr auf dieser Welt. Ich weiß gar nicht, ob es so war, aber der Eindruck ist noch so. Ich möchte nur noch eins nochmal zu sagen zu den Einschnitt, der mit Michael Schumacher kam und zu diesem sogenannten Boom. Zweifellos war das so, aber es gab in Deutschland eine lange, lange Tradition an Begeisterung für den Motorsport. Ich darf da nur erinnern an die 30er Jahre, an Caracciola, Brauchitsch, Rosemeyer. Das waren so etwas wie die ersten Volkshelden des Sports. Es gab noch den Boxer Schmeling, der Fußball kam in die Entwicklung rein, aber die Automobilisten wurden auch sehr gefördert, auch von den Nazis sehr gefördert und in den Mittelpunkt gestellt. Aber das hat sich entwickelt und deswegen hat Sabine Kehm recht, wenn sie sagt, da ist sozusagen wieder etwas erwacht. Es gab eine Durststrecke in den 80er Jahren, obwohl es sehr gute Fahrer kam, aber dann in den 90er Jahren endlich wieder ein deutscher Fahrer mit diesem Potenzial. Dann ist es wirklich zu einem Boom gekommen, von dessen Auswirkungen die Formel 1 in Deutschland ja noch heute lebt.
Er brauchte keinen Pass mehr, haben wir gerade gehört. Stimmt das, Frau Kehm? Wie muss man sich das Leben auch vorstellen des Rennfahrers und Rekordweltmeisters Michael Schumacher?
Also Sie dürfen sich das schon so vorstellen, dass wenn er gereist ist und in andere Länder eingereist ist, er natürlich einen Pass brauchte. Es war nur natürlich schon so, dass er dann überall erkannt wurde. Das Leben von ihm beschreibe ich immer gerne ein bisschen so, dass er sehr, sehr klar getrennt hat zwischen seinem öffentlichen Leben. Das war eben das des Rennfahrers Michael Schumacher, der, wenn er irgendwo aufgetaucht ist, sei es jetzt an der Rennstrecke sowieso, aber sei es auch in irgendeinem Restaurant oder bei irgendeinem Termin, einen wahnsinnigen Aufruhr überall verursacht hat. Und damit meine ich wirklich auf der gesamten Welt. Also ich war mit ihm in sehr, sehr vielen Ländern und das war immer enorm und oft faszinierend und manchmal extrem überraschend auch. Und dann gab es den privaten Michael Schumacher, der sehr akribisch dafür gesorgt hat und darauf geachtet hat, dass sein Privatleben abgetrennt ist von diesem öffentlichen Leben, weil er auch für sich früh erkannt hat, dass er diesen Rückzugsort braucht, um überhaupt dieses öffentliche Leben in der Extremität, die er es ja gelebt hat, sein Name ist ja immer noch gleichbedeutend, würde ich jetzt mal behaupten, mit der Formel 1 per se. Er hat immer sehr stark darauf geachtet, dass dieses Privatleben privat bleibt, dass es abgekoppelt ist von diesem Persönlichen, damit er sich da wirklich komplett zurückziehen kann, genau so sein kann, wie er will, nämlich auch unbeobachtet.
Frau Kehm, Sie haben in einem Formel-1-Podcast gesagt, zum 50. Geburtstag Michael Schumachers Anfang des Jahres, man kann sich das fast vorstellen, dass es zwei Personen gab, eine öffentliche und eine private, also tatsächlich zwei verschiedene Welten, in denen er sich auch bewegt hat. Kann man das so zusammenfassen, dass es auch von ihm quasi so gewollt war, tatsächlich, dass er da mit zwei Personen aufgetreten ist?
Also in den Phasen oder in den Jahren, in denen Michael aktiv war und wirklich auch, ja, das ist ja auch eine seiner großen sportlichen Leistungen, dass er nahezu über die fast die gesamte Dauer seiner doch auch trotz allem auch sehr langen Karriere fast in jedem Jahr im WM-Kampf stand, was ja eigentlich für jeden Sportler eine unglaubliche Leistung ist, bedeutete aber natürlich auch eine extrem große Beanspruchung in jedem Jahr. Und insofern würde ich das absolut unterschreiben für diese Zeit, in der er aktiv war. Natürlich dürfen Sie sich das nicht so vorstellen, dass das irgendwie eine bipolare Persönlichkeit ist und er dann irgendwie komplett anders war. Er hat nur einfach, wenn er an die Rennstrecke kam, so sinnbildlich, wirklich in dem Moment, wo er das Visier runtergeklappt hat und auf die Rennstrecke gegangen ist, war einfach der Fokus so 150% auf diese Strecke vor sich oder beziehungsweise auch, wenn er ins Fahrerlager reingegangen ist, dann wurde einfach alles andere komplett ausgeblendet. Und dadurch war er natürlich auch irgendwie eine ganz andere Persönlichkeit. Weniger weich, weniger offen auch für äußere Einflüsse und auch für, weil er wirklich komplett nur dieses eine Ziel vor Augen sah.
Es gab ja einen riesigen Schumi-Hype in Deutschland und weit darüber hinaus. Wie ist das heute? Wie gehen die Fans damit um, dass nach seinem Skiunfall, dass es jetzt sehr ruhig um ihn geworden ist?
Ja, die meisten Fans haben ein sehr großes Verständnis dafür, dass es sehr ruhig geworden ist, weil sie natürlich verstanden haben, dass es keine andere Chance gibt oder keine andere Möglichkeit. Leider ist ja dieser Unfall passiert. Ich erlebe das schon so. Natürlich gibt es auch viele Fragen. Am Anfang gab es viele Fragen. Am Anfang haben wir ja auch Antworten gegeben. Und dann, denke ich, haben die meisten Leute schon verstanden, warum diese Familie mit diesem Geschehnis in den privaten Bereich zurückziehen musste. Und ich erlebe das heute sehr stark so, dass gerade die Fans, gerade die Fangruppen diese Haltung auch stark verteidigen. Und gleichzeitig, finde ich, versucht die Familie ja auch nicht zuletzt in diesem Jahr, was ja auch für mich ein sehr besonderes Jahr ist, den Fans auch sehr viel zu geben und diese Erinnerungen an diese Zeiten mit den Fans zu teilen, so wie es auch wäre, wenn Michael diesen Unfall nicht gehabt hätte.
Ich könnte mir ja vorstellen, dass es immer noch ganz viel Fanpost und Briefe und Mails und Anfragen gibt mit den Bitten oder dass es dann irgendwann vielleicht ein Hoffnungszeichen gibt. Ist das so, dass Sie immer noch viel Post bekommen mit so Fragen, ob Sie irgendwann ein positives Zeichen der Hoffnung geben können?
Also nicht ich, die Familie und wir kriegen immer noch sehr viel Post, das stimmt. Das ist in der Tat so, das ist auch herzerwärmend und das ist eben auch der Grund, weswegen die Familie immer wieder versucht, auch den Fans viel zu geben im Rahmen der Möglichkeiten. Und die sind nun mal einfach anders durch den Unfall, das ist ja ganz klar. Und ich denke, die Aktivitäten, die da gestartet wurden mit der Ausstellung oder auch der App und auch diesen sozialen Medien, so dass man sich da zusammenfinden kann, die sind natürlich ein Dankeschön der Familie an die Fans und auch genau für diese Anteilnahme.
Kommen wir nochmal zurück. Michael Schumacher ist mit Sicherheit aus deutscher Sicht die Person, die die Formel 1 geprägt hat. Es gab aber auch viele andere, angefangen vom fünffachen Weltmeister in den 50ern, von Juan Manuel Fangio. Später sind auch noch andere Namen zu nennen. Ayrton Senna ist schon gefallen, vielleicht auch Alain Prost. Sind es dann am Ende doch die Personen, Arno Hecker, die die Formel 1 ausmachen?
Ja, unbedingt. Ist allerdings auch meine Sicht der Dinge, immer der Mensch vor der Maschine. Natürlich versuchen die Automobilhersteller, ihre Fahrzeuge in den Mittelpunkt zu rücken. Das ist ihr Interesse, dafür müssen sie viel Geld ausgeben, das müssen sie auch in den Vorständen rechtfertigen. Gerade bei Ferrari spielt das eine Rolle, aber bei Mercedes letztendlich genauso. Aber woran erinnern wir uns? Fragen Sie doch die Leute mal nach dem Spezifika des Ferraris von 2003, 4, 5, als Schumacher dann da in Serie 5-mal gewann, kann sich kein Mensch daran erinnern. Die Leute werden Ihnen sagen, es war rot. Aber woran erinnern sich die Leute? Die erinnern sich an die Gesichter, an die Triumphe, an die Probleme auch. Sie erinnern sich daran, an das Emotionale, wenn Schumacher aus dem 98 aus dem Cockpit sprang, weil er das Gefühl hatte, auch aus meiner Sicht berechtigt das Gefühl hatte, dass David Coulthard ihn in Spa-Francorchamps hat auflaufen lassen an einer Regen- und Nebelwand. Das war sehr gefährlich. Wir erinnern uns an den Streit zwischen Alain Prost und Ayrton Senna auf höchstem Niveau. Das sind die Dinge. Wir sehen heute Lewis Hamilton oder Vettel im Zweikampf mit Max Verstappen und die Wortgefechte, die dann kommen, das sind die Dinge, an die man sich erinnert. Die Formel 1 lebt davon, dass die Menschen diese Autos steuern können auf einem aus meiner Sicht unbegreiflichen Niveau.
Jetzt findet das tausendste Rennen ausgerechnet in China statt, ein Land ohne große Formel-1-Tradition. Ist das sinnbildlich für die Formel 1, dass Traditionsstrecken weniger werden und es immer mehr für den gemeinen Fernsehzuschauer austauschbare Strecken sind in finanzstarken Regionen wie Bahrain, Singapur oder auch Städten Shanghai oder Sochi?
Also aus meiner Sicht hat das nur etwas damit zu tun, wie viel Geld jeweils rüberkommt. Und wir haben festgestellt zunehmend, dass aus Regionen oder Ländern, in denen Autokratien an der Tagesordnung sind, also einzelne Menschen, Präsidenten, über viel Geld entscheiden können, ohne Parlamentarier zu fragen, sehr viel Geld in die Formel 1 fließt. Die Formel 1 braucht Geld, viel zu viel Geld, und deswegen geht sie dahin und deswegen hat sie zunehmend Schwierigkeiten, auf den traditionellen Kursen zu bleiben. Punkt.
Dann würde ich gerne am Ende das zum Ausgangspunkt nehmen, noch für eine kleine Schlussrunde mit Ihnen beiden und nochmal den Blick nach vorne richten. Herr Hecker, Sie haben in der FAZ kommentiert, nochmal 1000 Rennen wird es wahrscheinlich so in dieser Form nicht mehr geben. Ich fange mal mit Sabine Kehm an. Sind die Tage der Formel 1 irgendwann gezählt? Stichwort Klimaschutz, Formel E, aber auch ein immer größer werdendes Bedürfnis nach Geld, Vermarktung und Technisierung?
Ich glaube in der Tat, dass die Formel 1 das Problem hat, dass sie mittlerweile so komplex und so von der Technik, von der Technologie her so schwer nach außen transportierbar ist, dass es für die Zuschauer sowohl an der Strecke sogar noch viel weniger als auch die an den Bildschirmen gar nicht mehr oder nur noch sehr schwierig nachvollziehbar ist, was die Fahrer, um die es in der Tat, das sehe ich ganz genauso, wirklich geht und die diesen Sport auch tragen, was die da eigentlich machen und leisten. Weil
das war mal ja vor 25 Jahren bei den ersten WM-Titeln von Michael Schumacher auch schon so, dass das eine Welt von Komplexen, haben Sie am Anfang gesagt, Personen und Charakteren ist, von Superhirnen konnte man manchmal lesen, die sozusagen in ihrer eigenen Welt hochtechnisiert gearbeitet haben. Haben Sie das hinter den Kulissen auch so erlebt?
Ja, das ist schon eindeutig so gewesen, aber ich glaube, es ist mittlerweile so auf die Spitze getrieben und ist einfach nochmal, wie Sie sagen, 25 Jahre später und die Entwicklung in all diesen Bereichen ist ja natürlich extrem und die Formel 1 ist ja natürlich immer vorne mit dabei bei all diesen Entwicklungen. Also ich glaube, das ist das Problem, dass es irgendwann wirklich so weit weg ist von dem, was auch die Kommentatoren und die Beobachter mitbekommen, sodass es dann vielleicht sich zu weit entfernt. Generell glaube ich aber trotzdem, dass die Formel 1, wenn sie es schafft, das so ein bisschen zu entkernen und wieder zu dem zurückzukommen, dass man den Zweikampf auf der Strecke wieder mehr sieht und auch diese fahrerische und auch zum Teil auch technologische, aber eben nicht hochtechnologische Klasse sieht, dass sie durchaus auch noch lange ihre Berechtigung hat.
Anneke, sehen Sie das auch so?
Ich würde es noch erweitern und ich habe auch noch eine etwas andere Sicht, was die längerfristige Zukunft betrifft. Ich glaube nicht, dass der Klimawandel ein Problem ist, solange die Formel 1 sich anpasst. Das ist übrigens ihre große Fähigkeit. Ist doch klar. Also die Elektroautomobilität, die kommt ja und wird kommen und irgendwann, wenn man mit der Batterie schneller fahren kann als mit einem Verbrennermotor, wird die Formel 1 mit Batterien fahren, keine Frage. Aber dann kommt Wasserstoff oder irgendeine andere Antriebsvariante. Also ich glaube nicht, dass das Rennen an sich aufgegeben wird. Das ist dem Menschen zu eigen. Was ich sehe und was ich für eine große Problematik halte, ist, dass die Formel 1 viel zu abhängig ist von den Konzernen, weil sie viel zu teuer ist. Wenn aber die Konzerne sich wandeln, und das tun sie ja, das müssen sie ja tun, dann wird sich auch die Formel 1 wandeln. Das heißt, wenn wir Autos bekommen, die dann in Zukunft als rollende Netzwerkstationen betrachtet werden, indem man eines nicht mehr tut, Gas geben, lenken, bremsen, kuppeln, schalten, all diese Dinge, dann bekommen wir auch eine Generation von Menschen, die sagen, wozu muss ich denn den Führerschein machen? Wozu brauche ich das alles noch? Ist ja alles automatisiert. Dann geht etwas verloren. Ich sage gar nicht mal, ob das schlecht oder gut ist. Nämlich das Gefühl dafür, ein Auto zu fahren, was ja auch so ein bisschen Erhebendes ist. Also das wird man dann auch irgendwann nicht mehr vermissen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich zu einem Problem wird für all diejenigen, die sagen, wir wollen irgendwie noch was bewegen. Wir wollen diese Freiheit, diese Individualität haben. Das wird verschwinden. Und das wird möglicherweise die Formel 1 viel stärker bedrohen, als es ihr jetzt gegenwärtig ist.
1000 Formel-1-Rennen, Sabine Kehm, die Managerin von Rekordweltmeister Michael Schumacher und Anno Hecker von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, haben mit uns heute ein bisschen auf die Geschichte der Formel 1 geblickt und auch ein paar Blicke hinter die Kulissen geworfen. Danke Ihnen beiden für dieses spannende Gespräch, das es wie immer online nachhörbar gibt auf deutschlandfunk.de/sport. Dort kann man es auch als Podcast abonnieren. Mein Name ist Matthias Friebe. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.